D-Radio Wissen 100.
Dokumentarfilme über Waffenlobbyisten, undercover bei Unternehmensberatungen eingeschlichen. Das sind so Sachen, die Kollegin Julia Friedrichs schon gemacht hat. Das alles, sagt sie, war aber ein Spaziergang im Vergleich zu ihrer letzten langen Recherche. Da hat sie sich vorgenommen, mit Erben über ihr Geld zu sprechen. Und das ist schwieriger, als es sich anhört. Bis Julia eine Handvoll Erben gefunden hatte, die mit ihr reden wollten, sind tatsächlich 2 Jahre vergangen. Denn es gibt in Deutschland so eiserne Wahrheiten wie, über Geld spricht man nicht, noch weniger über das Geld der Familie. Jetzt ist Julia bei mir im Studio. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Du hast dich so lange mit den Erben beschäftigt und auch ein Buch darüber geschrieben, das 2015 erschienen ist. Du bist Mitte 30. Wie bist du ausgerechnet auf dieses Thema Erben gekommen? Selber geerbt? Stange Geld?
Nee, eine Stange Geld war es nicht. Es war viel, viel banaler. Ich bin erwachsen geworden und mit mir all meine Freunde. Wir hatten die ersten Jobs, die ersten Kinder und plötzlich habe ich gemerkt, dass das Bild, was ich von uns, von meinen Freunden und von diesem Land hatte, dass das nicht stimmt.
Was ist das für ein Bild?
Ja, mein Bild von Deutschland sah grob skizziert so aus. Deutschland ist ein modernes Land, das vor allem Anstrengung belohnt. Hier zählt, was du selbst aus deinem Leben machst, nicht was deine Eltern oder was deine Großeltern erreicht haben.
Bisschen so ist es bei mir tatsächlich jetzt noch, also ne, außer dass vielleicht ein paar Ungerechtigkeiten, Schulsystem ist nicht wirklich sozial oder so. Jetzt bin ich aber auch Mitte 30. Was ist bei dir passiert, dass du das anders siehst?
Ja, vielleicht bist du ein Spätzünder, weil bei mir war es auch so, bis ich Anfang 30 war, passte das auch. Meine Freunde und ich, wir haben studiert, Praktika gemacht und die ersten Jobs gemacht und nach hat jeder von uns Fuß gefasst und am Ende waren wir alle angekommen. Es ging allen gut, aber so übermäßig wohlhabend war eigentlich keiner von uns. Viele meiner Freunde und ich auch, wir sind fürs Studium und für die Arbeit aus der Provinz in die große Stadt gezogen, sind da also neu zusammengewürfelt worden. Und die Familien meiner Freunde, die kannte ich nur von Anekdoten.
Also das ist jetzt bisher genauso genau. Wie bei mir, da unterscheidet sich nicht. Also da muss bei dir noch was passiert sein.
Genau, es ging dann los mit dem ersten Freund, der mein Bild ins Wanken brachte. Und das war einer, der immer mit seinem Gehalt so über die Runden kam. Und trotzdem zieht der plötzlich aus der kleinen Studentenwohnung mit Kohleheizung in sein eigenes Townhouse in der besten Gegenden von Berlin. Ein anderer sucht nach Dachgeschosswohnungen im Halbmillionensegment. Der eine hat von heute auf morgen eine Bürowohnung, einer hat ein Ferienhaus in Frankreich, eine andere eins in der Schweiz.
Das ist bei mir tatsächlich anders. Also ich kenne ein paar Leute, die irgendwie in einer Baugruppe zusammen bauen und dafür dann vielleicht auch 30.000 oder sowas geerbt haben. Aber so richtig fette Buden sind da nicht. Bei dir im Freundeskreis hast du ja auch gesagt, ist es so, dass das nicht alle getan haben. Ein paar Leute kommen irgendwie über die Runden, haben auch mies bezahlte Jobs. Das ist ja irgendwie problematisch dann, oder?
Genau, als ich angefangen habe, mich mit dem Erben zu beschäftigen, habe ich gemerkt, wie sich bei den Gesprächen über Immobilien, das war so das, wo es zutage trat, die Freundesrunden teilten. Die einen, die klagen und machen sich Sorgen, wie sie die Mieten zahlen sollen, die immer mehr durch die Decke gehen. Und die anderen sagen gar nichts. Also vielleicht solltest du auch bei deinen Freunden mal einfach genauer hinhören. Die haben, das habe ich dann später erfahren, eben mit dem Geld ihrer Eltern und Großeltern Wohnungen gekauft. Und das war denen auch ein bisschen peinlich.
Wenn einem sowas klar wird, also wenn dir das klar geworden ist an dem Punkt, die haben richtig Geld geerbt, macht dich das dann nicht auch ein bisschen neidisch, wenn du es nicht hast?
Klar. Also ich kann mich an einen Tag genau erinnern, während der Recherche, da bin ich durch eine Wohnung gegangen, 150 Quadratmeter Backsteinbau in allerbester Lage in Berlin. Ja, sowas, was alle gerne hätten, ich auch. Und ich habe gedacht, ja, schön wäre es schon, von den Großeltern mal eben eine 500.000 zu bekommen.
Ja.
Ja, und das geht ja nicht nur mir so. Ich erinnere mich noch gut an einen Abend mit einem meiner besten Freunde in seiner Küche hier in Köln. Der Freund ist einer der fleißigsten und pflichtbewusstesten Menschen, die ich kenne. Er strengt sich an, ist erfolgreich im Job, macht 60 Stunden die Woche. Und auch er hatte bemerkt, was mir aufgefallen war und sagte, Mensch, um mich herum kaufen alle Wohnungen für 600.000 oder noch mehr. Der hat dann an sein Konto gedacht, an seine Frau und sein Baby und hat gesagt, egal wie viel ich arbeite, egal was ich tue, wir können uns hier nie etwas leisten. Und das war der Moment, in dem es dann bei mir Klick gemacht hat. Und ich habe gemerkt, manche meiner Freunde und ich sind uns weniger ähnlich, als ich dachte. Und plötzlich zählt eben genau das, wovon sich viele meiner Freunde lange abgrenzen wollten. Das, was ihre Eltern und Großeltern in der Provinz gemacht hatten und eben wie die ein, zwei Generationen davor ihr Geld verdient und angelegt haben.
Ja, und dann plötzlich mit Mitte 30 oder so spielt es dann wieder doch eine Rolle. Rolle, aus was für einer Familie ich komme. Du schreibst in deinem Buch, dass Soziologen uns, also wir, die wir jetzt zwischen 25 und 40 sind, als Erbengeneration bezeichnen. Ist das also tatsächlich neu, was gerade passiert, dass Erbschaften so wichtig sind?
Ja, genau. Das ist neu. Das ist eine neue Entwicklung. Und das macht es so schwer, die Tragweite zu verstehen. Aber bis vor 20 Jahren haben sich die allermeisten von denen, die was haben, diesen Wohlstand tatsächlich im Wesentlichen selbst erarbeitet.
Und selbst gespart.
Genau,
und,
ja. Genau. Wer heute aber reich ist, das zeigen die Ökonomen, der hat ganz, ganz häufig geerbt. In der absoluten Mehrheit der Fälle. Im Moment wird eben so viel vererbt wie noch nie.
Was heißt denn das konkret? Wie viel ist das, was vererbt wird?
Ungefähr 250 Milliarden Euro jedes Jahr.
Wow.
Das ist eine 250 mit 9 Nullen. Verdammt viel Geld. Das ist fast so viel wie der Bundeshaushalt. Mehr als das Doppelte der Kosten aller Kindergärten, Schulen und Universitäten des Landes. Also ein richtiger Berggeld.
Das ist eine Zahl, die man erstmal verdauen muss. Und gleichzeitig kommt dann bei mir der Gedanke, das ist doch verdammt ungerecht, wenn so viel Geld da vererbt wird. Und das sage ich jetzt nicht aus Neid, ne?
Genau, also dass so viel Geld vererbt wird, ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht, weil die vor uns haben so viel aufgebaut. Das Problem ist nur, dieses Geld verteilt sich eben sehr, sehr, sehr ungleich. Das liegt daran, dass schon unter unseren Eltern das Vermögen so ungleich verteilt ist wie in keinem anderen Land in Europa. Und das Erben, das überträgt eben diese Ungleichheit auf uns, auf die nächste Generation. Genau die Hälfte der Deutschen erbt nichts oder sogar Schulden, die sind raus. Und ein Drittel erbt so viel, das sind dann meine Freunde, dass sie davon Wohnungen kaufen können und sich nicht mehr über die Miete ärgern müssen. Und dann gibt's eben noch ein paar Erben, die bekommen ganz, ganz viel. 10% der Erben bekommen über die Hälfte dieses gesamten Geldberges und müssen theoretisch nie selbst arbeiten.
Du hast mit Erben gesprochen, die tatsächlich so leben. Wie ist das, so ein Erbe zu sein, und wie schwer war es, an die Leute ranzukommen?
Ja, schwer. Also es liegt jetzt nicht auf der Hand, dass reiche Menschen ganz offen mit dir über das Geld ihrer Eltern und Großeltern reden. Ja, das waren ziemlich lange Monate. Zwischendurch habe ich gedacht, es wäre einfacher, mit den Bäumen vor meinem Bürofenster zu sprechen. Aber es hat sich gelohnt. Am Ende habe ich mit vielen Erben gesprochen, mit Glücklichen, aber vor allem auch mit Unglücklichen.
Wie erklärst du dir das?
Ja, man denkt von außen immer, ja toll, das Geld möchte ich haben. Aber beim Erben geht es immer um Familie. Jede Erbengeschichte ist also auch eine Familiengeschichte. Und bei dem einen ist die Familie ein Netz, das dich hält und auffängt. Solche Erben habe ich auch getroffen, die gesagt haben, das gibt mir Sicherheit. Bei den anderen ist es aber eher eine Fessel, die dich gefangen hält, weil Familien können auch unglücklich sein. Und bei manchen bedeutet das Erbe eben auch Streit. Schlimmer Streit, der schlimmste Streit ihres Lebens.
Hast du ein Beispiel für so einen Streit, der so richtig, richtig heftig ist?
Ja, das ist die Geschichte von Lea. Sie ist Mitte 30 und lebt mit ihrer kleinen Tochter in ihrem Atelier in Berlin. Lea ist Künstlerin, hatte ein paar Ausstellungen, wartet aber noch auf den großen Durchbruch. Geld ist oft knapp, ist ja oft bei Künstlern so. Leas Mutter ist schwer krank, sie stirbt und Lea erbt ihren Teil am Vermögen des Opas. Der war auch Künstler, aber zu seiner Zeit ein sehr, sehr berühmter Otto Herbert Hayek.
Das ist der vor allem so abstrakte Skulpturen gemacht hat, immer sehr groß, ganz viele sehr bunt, hat
genau.
Auch ganze Gebäude gestaltet. Sieht man in vielen Städten in
genau.
Deutschland, im Ruhrgebiet und.
Und er hat auch das Zentrum zum Beispiel der australischen Stadt Adelaide komplett entworfen. Ein Bild von ihm hing im Kanzleramt. Also Leas Opa hat eine ziemlich beeindruckende Karriere hingelegt. Nach dem Krieg war er nach Deutschland geflohen, er hatte nichts außer Talent. Ja, und damit hat er dann ein Vermögen gemacht, also genauso wie es eigentlich sein soll, sich selbst aufgebaut, selbst erarbeitet. Nach seinem Tod waren da eine Villa in bester Lage und Kunst, die vermutlich mehrere Millionen Euro wert ist.
So, anstelle von Lea würde man jetzt erstmal denken, yes, die Künstlerin, die nicht viel Geld hat, kann sich jetzt vielleicht mal was finanzieren, kann vielleicht damit auch vielleicht Ausstellungen machen und. Also das große Los.
Genau, das denkt sie auch. Aber sie merkt ganz schnell, da ist was faul. Denn ihre Großeltern, die hatten 5 Kinder, Leas Mutter, Leas Tanten und den Onkel. Und die sind tief zerstritten. Sie kämpfen um das Erbe und haben Angst, dass die jeweils anderen sie übers Ohr hauen. Als ich Lea treffe, dauert der Streit schon 8 Jahre. Die Kunst verstaubt in einer Lagerhalle, die viel Geld kostet, und das Werk des Opas bringt den Kindern und seiner Enkelin kein Reichtum, sondern nur Wut und Hass und Missgunst. Und ja, verdient haben allein die Anwälte.
So, am Anfang habe ich noch kurz gedacht, ich könnte neidisch sein, das ist jetzt weg. Wie kann sowas sein? Also, wenn es tatsächlich um eine große Villa geht, um Kunst im Wert von mehreren Millionen, hast du gesagt, und das sind 5 Leute, dann würde ja für jeden noch irgendwie genug Geld bleiben eigentlich.
So denkt man sich das, aber im Fall von Leas Familie ist es besonders schwierig, denn die Erben müssten sich einigen, die Kunst gemeinsam zu verkaufen, aber sie vertrauen sich nicht. Die Lea hat gesagt, ihr Onkel und die Tanten, die kommen ihr vor wie kleine Kinder, die immer noch darum ringen, wer Papas Liebling war, wer immer bevorzugt wurde. Der Onkel hat als einziger Sohn immer alles bekommen, sagt Lea, und die Mädchen fanden das natürlich furchtbar. Lea sagt, es tut mir auch leid, aber irgendwann müsst ihr diese Sachen doch mal vergessen können.
Bei so Erbengeschichten denke ich immer, die Leute sind doch tatsächlich erwachsen und die können doch jetzt mal dafür, dass sie eben das Geld bekommen, mal diese ganzen Sachen beiseite stellen.
Das sollte man meinen, genau. Aber das, was in Leas Familie passiert, ist typisch. In jedem vierten Erbfall zerstreiten sich die Erben komplett. Und je mehr Geld da ist, desto häufiger wird gestritten. Ich habe darüber mit der Familientherapeutin Maxi Unger gesprochen. Sie hat ganz, ganz viele Familien auf den Ledersesseln in ihrer Praxis sitzen, die am Erbe scheitern. Und Maxi Unger sagt, dass es bei dem Streit ums Erbe ganz oft um das geht, was auch im Fall von Leas Familie das ganze Unglück bringt. Die Kinder verstehen das Testament der Eltern als eine Art Endabrechnung der Elternliebe. Die denken dann, mein Bruder mochten sie schon immer mehr als mich und jetzt soll er auch noch mehr Geld bekommen. Das lasse ich mir nicht gefallen.
Also das heißt, es geht gar nicht ums Geld, sondern es geht um Gefühle.
Genau, und dann kämpfen die Kinder um das Geld, eigentlich aber kämpfen sie um die Wertschätzung der Eltern, die aber, das ist dann oft das besonders Bittere bei solchen Erbstreitigkeiten, ja leider tot sind und nichts mehr erklären können.
Du hast dir ganz viele solcher Geschichten angehört für dein Buch. Da ist die Frage naheliegend, wie können wir sowas vermeiden? Also, dass wir am Ende mit unserer Familie über das Erbe streiten.
Ja, ich glaube, ganz banal, wir müssen reden. Wir müssen endlich mit unseren Eltern und Großeltern über die Frage, wie die ihr Erbe verteilen wollen, welche Erwartungen sie damit verbinden, reden.
Und das am besten sozusagen jetzt, wo unbedingt noch alles in Ordnung ist. Man kann ja auch vorher Regelungen schaffen wahrscheinlich. Und was ein Gedanke, der mir gekommen ist, jetzt wo immer mehr Patchwork-Familien da sind, wird es ja auch immer noch komplizierter.
Genau, das sagen viele. Das Patchwork hat Sollbruchstellen, die im Erbe oft brechen. Also die neue Frau und die alten Kinder.
Also vorher drum kümmern. Und das ist das Persönliche sozusagen. Die andere Frage ist, wie gehen wir damit in unserer Gesellschaft, in unserem Freundeskreis um? Auch mit der, wir haben es angesprochen, Ungerechtigkeit, die mit Erben verbunden ist in der Gesellschaft.
Ja, die Frage ist entscheidend, nämlich wenn es darum geht, dass der Wohlstand der Jüngeren mit von der Antwort abhängt, ob man erbt oder nicht. Das ist neu, damit haben moderne Gesellschaften wenig Erfahrung. Und ich glaube, dass wir uns jetzt darum kümmern müssen, weil noch können wir verhindern, dass wir eines Tages so erstarren wie die bislang größte Wirtschaftsnation, die sich zur Erbengesellschaft gewandelt hat. Das ist nämlich Japan.
Was ist los in Japan?
Ja, Japan ist ein besonders reiches und gleichzeitig besonders altes Land. Die Babyboomer, die nennen sie da Klumpengeneration, die haben so einen Wohlstand erarbeitet wie nirgendwo sonst auf der Welt. Und das Geld ballt sich eben bei den über 60-Jährigen. Das ist bei uns auch so, aber in Japan ist es noch viel, viel krasser. Und die japanische Wirtschaft wächst im Gegensatz zu unseren seit 25 Jahren nicht mehr. Und für die Jüngeren ist es eben schwerer geworden, Geld zu verdienen, so viel Geld, dass sie ein gutes Leben führen können. Und junge Japaner sind deshalb die erste Generation in einem Industrieland, denen es nicht besser geht als ihren Eltern.
Aber trotzdem geht es ihnen nicht schlecht, weil sie natürlich auch von dem Vermögen ihrer Eltern profitieren.
Genau, nicht. Weil die Eltern haben nämlich so viel erarbeitet, dass es für mehr als eine Generation reicht.
Klingt aber doch erstmal gut. Also ich meine, dann kann ich mich auch ein bisschen zurücklehnen oder so.
Genau, das ist der Traum, den du auch gerade schon angesprochen hast. Aber wenn man sich das anschaut, wie es dann in echt ist, dann sieht man, es ist ein großes Unglück, weil viele junge Japaner erlahmen. Sie engagieren sich kaum. Sie gehen deutlich seltener raus als ihre Altersgenossen in anderen Ländern. Ja, sie haben sogar seltener Sex als andere. Das heißt, offensichtlich brauchen junge Menschen das Gefühl, ihr Leben in der eigenen Hand zu haben.
Also ich muss was machen, genau, ich muss es selber machen.
Genau, und ich werde nicht von meinen Eltern gefüttert. Ich habe Geschichten gelesen, da hieß es, junge Japaner sind wie dicke, fette Katzen, die gemütlich auf dem Sofa ihrer Eltern liegen und halt immer gefüttert und gepflegt werden, aber die haben ihr Leben nicht selbst in der Hand.
Das klingt total traurig.
Ja,
und wenn
schlimm.
Wir uns jetzt vorstellen, das könnte in Deutschland auch so passieren, wäre das höchst deprimierend. Deswegen die Frage, was können wir tun, damit es nicht passiert? Was ist da deine Einschätzung?
Ich glaube, wir müssen mit diesem Riesengeld, mit diesem Erbe verantwortungsvoller und klüger umgehen. Ich glaube, wir müssen es besser verteilen. Wir müssen es so verteilen, dass es immer dem dient, dass die, die nachkommen, ihr Leben selber leben können. Das heißt, wir müssen damit Schulen bauen, wir müssen damit also Universitäten bauen.
Erbschaftssteuer heißt das.
Ja, das heißt das.
Erbschaftssteuer erhöhen und so
und das reinstecken in Schulen, in Universitäten und dafür sorgen, dass die, die nachkommen, selbst entscheiden können, was sie mit diesem Land machen können wollen.
Julia Friedrich, danke.
Gern.
D-Radio Wissen 100.